Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 198 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. Oktober 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmolltalk geht es um Smalltalk und um die nächste Ausgabe unseres Kochformats Lunchtalk. Jede Menge Talk.
Mit Oliver Klaus von der Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim und Klaus sprechen wir über die Fallstricke in der Berufsunfähigkeitsversicherung.
Und in den News der Woche wollen die Wirtschaftsweisen Kinder zu Fondsanlegern erziehen. Gewerbekunden brauchen mehr Infos zur betrieblichen Krankenversicherung. Ein Augenarzt hat Probleme vor Gericht bekommen. Und ziemlich viele Rentner arbeiten weiter, obwohl sie es gar nicht müssten.
Werbung. Bevor es weitergeht, möchte ich euch ein Unternehmen vorstellen. Baloise. Auf den ersten Blick eine Versicherung. Auf den zweiten auch, aber keine wie jede andere. Seit 160 Jahren dreht sich bei Baloise alles um die Zukunft. Baloise verbindet Tradition und Moderne durch eine täglich gelebte Farbvielfalt. Mit smarten Finanz- und Versicherungslösungen und innovativen Services schaffen 1500 Mitarbeitende ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. Zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen sind hier keine Floskeln, sondern gelebte Praxis. So hält Baloise ihren Kundinnen und Kunden den Rücken frei, damit diese sich auf das Wichtige im Leben konzentrieren können. Baloise, mehr als eine traditionelle Versicherung. So viel steht fest. Weitere Infos unter baloise.de/vertriebspartner. Aus der Redaktion.
Na Schmidti, wie geht's denn so?
Ganz gut, Scholle. Und dir?
Oh, bestens. Kann nicht klagen.
Wie ist denn das Wetter bei dir?
Keine Ahnung, denn die Jalousien sind drunter. Bist du denn auch in diesem Smalltalk?
Also, nee. Sie denken sich, wir spinnen. Nein, tun wir nicht.
Nein, denn wir sind inspiriert.
Ja, genau. Weil am Dienstag nämlich, also am 8. Oktober, war Tag des Smalltalks tatsächlich. Und weil wir hier den Smalltalk machen,
ja,
dachten wir, wir gehen da mal kurz drauf ein. Ja, ja, erzähl doch mal, Scholle. Smalltalk, wofür ist das da?
Du hast es ja vorhin hier so ein bisschen reingeworfen. Die Bild-Zeitung hat das aufgegriffen und hat erst mal gesagt, für wen ist denn Smalltalk wichtig? Und das ist für alle wichtig. Und damit sind wir, und das hat eigentlich mit Versicherung überhaupt nichts zu tun, aber vielleicht auch doch, denn das ist halt wichtig für die Psyche.
Ja.
Denn eine Smalltalk, ist aber ein geiler Beruf. Danke, liebe Bild-Zeitung, für diese Dinger. Smalltalk-Expertin Sarah Köhlen.
Weil es das alles gibt.
Ja, okay. Die hat wahrscheinlich ihre Prüfung in Smalltalk gemacht und oder ihren Bachelor in Smalltalk. Und sie sagt, jede Beziehung fängt damit an. Sei es im Job, in der Freundschaft, in der Liebe oder mit den geliebten Nachbarn oder mit den Kolleginnen. Kolleginnen. Richtig.
Ja.
Unter weißt du noch, wie es damals bei uns war?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ein Klassiker ist die Frage... Allerdings sehr abgedroschen, aber das ist ja halt so. Was machen Sie denn beruflich und wie sind Sie dazu gekommen?
Oh, gut, dass Sie das fragen. Habe ich vergessen. So, jetzt habe ich aber den, danke liebe Bild-Zeitung, den Partykracher. Schmidti, wie gefällt Ihnen bisher der Abend? Woher kennen Sie denn den Gastgeber?
Oh ja, das ist auch gut, klar. Ich finde aber auch den für Belesene gut.
Ja.
Welches Buch lesen Sie denn gerade? Da können Sie eins empfehlen. Das finde ich auch gut.
Die Känguru-Chroniken übrigens.
Sehr gut.
Jetzt möchte ich den Originellen bringen. Achtung, halte ich fest. Wodurch lassen Sie sich inspirieren?
Das ist aber schon philosophisch.
Ist, glaube ich, Weingeist auch.
Da muss man schon da muss man schon ein bisschen ausholen. Genau.
Ja. Ja. Und jetzt kommt wieder eine
unserer Subtil.
Wollen wir schon überleiten?
Ja.
Ja, denn wir müssen ja irgendwann müssen wir doch mit dem Versicherungsthema mal anfangen, sonst sind wir ja gar kein Versicherungspodcast mehr. Jetzt kommt er. Achtung, ganz subtil. Der kulinarische. Das sieht lecker aus. Wo haben Sie das her? Oder
welches Restaurant könnten Sie mir empfehlen?
Genau. Toll, ne?
Und das leitet wunderbar über, weil...
Ja, weil, denn wir hatten hier wieder einen Fernsehtag. Wir haben hier eine neue Folge unseres Lunchtalk gedreht, hier bei uns in den Büroräumen von Pfeffi Minzia. Und zu Gast war
Pfeffi Mania oder so.
Pfeffi Mania. Ja, das ist auch die erste Stufe des Wahnsinns.
Ja, ja, ja.
Genau.
Wer war denn zu Gast?
Gut, dass du mich das fragst, Frau Schmidt. Ja, ein inspirierender Gast. Es war Uwe Schumacher, Vorstandschef der DOMCURA. Und er hatte uns das Thema Wohngebäudeversicherung mitgebracht.
Ah.
Und dann, das kann man jetzt hier nicht sehen, ist ja ein Podcast. Aber in den Büroräumen, da stehen dann überall Kameras. Und dann diese, wie heißen die, Softboxen oder so ein Beleuchtungsballon. Das ist dann hier immer alles sehr schön aufgebaut. Man muss immer gucken, dass man über die Kabel nicht rüberfällt. Achtung, Unfallversicherung.
In der Tat.
Und in der Tat, ne? Und dann geht das hier los. Und dann haben wir dann 3 Gäste gehabt. Also es war nicht nur der Uwe, sondern auch noch 2 Kollegen von DOMCURA. Und dann ist hier immer ganz schön was los. Ne? Ordentlich Wuhling. Die Sendung geht auch bald on air, wie das immer so schön heißt.
Nämlich wann?
Es ist gut, dass du mich das fragst. Das ist der 16. Oktober, 11.45 Uhr.
Passend zum Lunch also.
Zur Mittagspause, genau. Und es gibt tatsächlich, man könnte das jetzt abwerten, aber nein, es gibt wirklich eine echt gute Currywurst.
Geil.
Der Uwe liebt Currywurst. Und dann haben wir da wirklich eine sehr, sehr schöne Soße, haben die beiden dann da gezaubert. Die schmeckte wirklich gut. Mhm. Schön scharf. Und Kräuterkartoffeln. Habe ich mir auch sagen lassen, da ist dann Thymian dran.
Das klingt aber gut.
Und genau, ein wunderbares Süßchen mit Würstchen und sehr, sehr gut geworden. Und ein paar Highlights zum Gespräch. Es geht natürlich um die ganzen Überschwemmungen, die Zukunft der Wohngebäudeversicherung, die nassen Zahlen, die gerade schreiben.
Gut, dass genau. Es heute regnet, passend.
Ja. Also es geht darum, wie Wohngebäudeversicherer, die ganze Situation so ein bisschen wieder da auf den grünen Zweig kommen, um die, wie heißen die nochmal, Elementarschadenschutzpflichtversicherung, ist auch ein schönes Wort, ne? Die Forderung nach einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Und dann plaudert er auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, und zwar aus dem digitalen Nähkästchen. Denn er selbst ist, lieber Uwe, nicht böse nehmen, aber er ist ein Nerd, er liebt Technik, Hightech. Und bei DOMCURA haben die eine künstliche Intelligenz, die dann eben schon Schadenfälle bearbeitet. Und das erklärt er auch. Das ist wirklich beeindruckend. Mhm. Der Kollege hat auch einen Namen, der künstliche Kollege.
Ach, es ist tatsächlich ein künstlicher Kollege.
Es ist ein künstlicher Kollege. Und der Uwe erklärt das ganz, ganz wunderbar. Und der kann auch schon Bilder auswerten von Schäden und tritt dann in Dialog und sowas alles. Also,
und wie
das
heißt
ist
der?
Sehr, sehr. Habe ich tatsächlich, muss ich zugeben, habe ich vergessen.
Also zur Aufklärung müssen Sie dann jetzt leider den Lunchtalk schauen.
Ja, die Spannung ist auch wirklich nicht mehr auszuhalten. Das war jetzt auch ein Trick von mir. Ne?
Denn das wer nennt man einen will, Cliffhanger. Genau.
Genau, wer wissen will, wie der Kollege heißt, der schaut dann am 16. mal rein. Wirklich sehr, 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 sehr interessant, und der Uwe hat super geantwortet, und ich war wieder für den Interviewteil zuständig, und Matthias Hess, unser Geschäftsführer, hat gekocht. Genau, hat das Süßchen gerührt, sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker. Einfach mal reinschauen, cool. Und hier war ordentlich Wuhling.
Ja, und wenn Sie den Namen dann erfahren haben, dann helfen Sie uns doch wieder auf die Sprünge und schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@pfefferminzia.de.
Wir können es ja auch mal gucken, Schmidt. Meinst du nicht?
Haben wir doch schon.
Ja, ich kriege mal Hunger, wenn ich das gucke.
Wo Sie das sehen können, das verlinken wir Ihnen natürlich dann nochmal in den Shownotes.
Ja.
Das ist aber einfach die Seite www.pfefferminzia.de/lunch-talk. Und das ist, ja, dann haben wir genug gesmalltalkt für heute, oder Scholle?
Ja, wer eine Meinung zu unserem Smalltalk heute hat, schickt sie bitte an
redaktion@pfefferminzia.de.
Wir freuen uns über ernst gemeinte Zuschriften.
Wir freuen uns über alle Zuschriften schon.
Auch die nicht so ernst gemeinten. Ja, okay, die nehmen wir auch. Freuen wir uns auch.
Genau. Dann weiter im Text.
Im Gespräch.
Jetzt raten Sie mal, auf welches Sachgebiet sich die Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim und Klaus spezialisiert hat. Richtig, auf Hausrat. Kleiner Scherz. Es ist natürlich die Berufsunfähigkeitsversicherung. Vor kurzem hatten wir Rechtsanwalt Oliver Klaus bei uns zu Gast und er hatte uns die 5 gefährlichsten Fallstricke mitgebracht in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Hören Sie mal, welche das sind.
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat Lass mal reden. Und zu Gast im Studio ist heute Oliver Klaus. Er ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Rechtsanwälte für Berufsunfähigkeit Ostheim und Klaus. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Wir haben jetzt ein sehr, sehr schönes Thema rausgesucht mit ganz, ganz viel Nutzwert. Und zwar, was kann man alles falsch machen bei Berufsunfähigkeit? Wir haben die 5 größten Fallstricke mitgebracht. Und den ersten, da gebe ich jetzt mal so das Stichwort. Und zwar falsche Angaben bei Abschluss. Was kann man denn da alles falsch machen?
Ja, da denken natürlich die wenigsten Versicherungsnehmer dran, wenn sie den Leistungsantrag auf Berufsunfähigkeitsleistungen stellen, dass die Versicherung möglicherweise schon viel, viel vorher ansetzt, nämlich als ich damals mal den Vertrag abgeschlossen habe. Ja, wird also immer relevant, wenn zum Zeitpunkt des Leistungsantrages der Vertrag noch nicht älter als 10 Jahre ist. Das ist dann auch eine Frage, die ich stelle. Wann haben Sie den Vertrag abgeschlossen? Vor 5 Jahren? Dann sage ich, oh, okay, Obacht. Dann darf die Versicherung überprüfen, ob ich damals beim Versicherungsantrag die Gesundheitsfragen richtig beantwortet habe. Ja? Und das ist erfahrungsgemäß sehr, sehr schwierig. Wer denkt schon an wirklich jede Erkrankung, die er in den 5, 6 Jahren vor Abschluss der Versicherung gehabt hat? Ja? Und das ist einfach was, wo man die Versicherungsnehmer oder die Mandanten sensibilisieren muss, ja? Eben zu sagen, lass uns doch mal bei deiner Krankenkasse eine Auskunft einholen. Die bekommt man kostenfrei, geht auch relativ schnell, damit wir mal schauen können, was hast du denn damals so gehabt für Erkrankungen und was hast du tatsächlich im Versicherungsantrag angegeben. Weil wenn uns da selber schon vielleicht Erkrankungen auffallen, die dort nicht angegeben wurden, dann können wir aktiv dran arbeiten.
Ja, ja, wie denn? Also das ist doch alles Schnee von gestern.
Ja, für die Versicherung ist es leider nicht Schnee von gestern, ne? Weil wenn die Versicherung merkt, du hast mir damals eine Erkrankung nicht angegeben, die für mich aber relevant ist oder die vielleicht jetzt zum Versicherungsfall geführt hat, ne? Ganz klassischer Fall, die Oma ist gestorben und ich bin deswegen zum Arzt gegangen, weil ich so traurig bin und dann trägt er halt mal schnell ein, depressive Episode oder Belastungsreaktion, obwohl das nach vielleicht 2, 3 Wochen wieder okay war. So, jetzt stelle ich einen Antrag bei der Berufsunfähigkeitsversicherung wegen Burnout. So, und da steht natürlich auch wieder die Diagnose depressive Episode. Dann sagt die Versicherung ganz schnell, siehst du, du warst damals schon depressiv, jetzt bist du deswegen berufsunfähig geworden. Du hast mir das damals absichtlich nicht gesagt. Du hast auf meine Annahmeentscheidung Einfluss genommen. Das ist Arglist, arglistige Täuschung. Und deswegen beende ich jetzt den Versicherungsvertrag rückwirkend, der ist jetzt weg.
Aber ist dann nicht der Deckel drauf oder kann man da noch irgendwas korrigieren?
Ja, man kann natürlich dann anfangen, im Nachhinein was zu korrigieren, indem man dann eben der Versicherung erklärt, dass das eben etwas Harmloses war, dass es mir vielleicht in dem Moment entfallen war oder etwas Ähnliches. Oder eben, was uns lieber ist, wir schauen einfach vorher nach und versuchen vorher proaktiv dran zu arbeiten, indem wir vielleicht mit dem Arzt das nochmal klären und er dann uns eben was dazu schreibt. Liebe Versicherung, falls euch das irgendwie auffällt, das war eine harmlose Sache, beispielsweise, das ist wieder ausgeheilt oder es ist alsbald wieder vergangen, das ist immer so ein beliebter Ausdruck. Ja. Und dann kann man eben so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und den Versicherer nicht in die Lage versetzen, den Versicherungsvertrag gleich zu beenden. Das ist was sehr, sehr wichtig.
Kann man ein bisschen was machen. Gut, dann würde ich da jetzt hinter den ersten Punkt ein Häkchen machen und wir kommen zum zweiten Punkt.
Ja, das ist die mitgebrachte Berufsunfähigkeit. Das ist auch ein.
Ich bringe doch keine Berufsunfähigkeit mit.
Oder doch? Das kann schon passieren. Ja. Mitgebrachte Berufsunfähigkeit bedeutet, dass die Erkrankung, die eben zu dem Leistungsfall jetzt geführt hat, möglicherweise schon vor Abschluss des Vertrages vorliegt. Ist also ja auch einfach relativ schnell passiert. Insbesondere auch wieder depressive psychische Erkrankungen haben ja meistens eine Vorgeschichte. Ne? Das hört man ja auch immer, möglicherweise schon in der Kindheit entstanden. Oder dann aber zumindest schleichend über einen längeren Zeitraum, bis eben dann der Punkt erreicht war, an dem ich den Job nicht mehr ausüben konnte. Ja?
Und ist die aber vorher schon festgestellt worden? Also ist die diagnostiziert oder ist das eher so ein...
Das ist eben die Frage oder das ist das, was ich dann abfrage. Ne? Also sagen wir mal, der Versicherungsvertrag war 2015 abgeschlossen. Wir haben 2018 einen schweren Burnout, der zu Berufsunfähigkeit führt. Dann frage ich, naja, wann hat denn das Ganze angefangen? So, wenn es dann heißt, ein Jahr davor, sage ich, okay, da sind wir im sicheren Bereich. Wenn er sagt, naja, ich habe aber schon in der Kindheit Einschränkungen gehabt, ich war immer mal wieder beim Arzt gewesen, ja, dann frage ich natürlich nach der Intensität. War da vielleicht schon ein Arzt, der vorher mal vor dem Vertragsabschluss sich die Prognose zugetraut hat, du wirst deinen Job nicht mehr ausüben können. Dann ist es kritisch, dann könnte es eine mitgebrachte Berufsunfähigkeit sein, die dem Versicherer dann natürlich auch auffällt. Ne? Wenn es aber einfach nur schon Einschränkungen gab, die von der Stärke nicht so waren, dass ich den Job nicht gleich hinschmeißen musste, dann ist es so unkritisch. Ja? Aber man muss es zumindest im Auge behalten und dem Versicherer erklären.
Dann auch dort erstmal einen Haken hinter. Kommen wir zur nächsten.
Ja, ganz wichtiger Fallstrick, der befindet sich tatsächlich jetzt schon in dem Leistungsantrag, ist die Schweigepflichtentbindung.
Was ist das?
Der Versicherer muss von der Schweigepflicht gegenüber den Ärzten entbunden werden, damit er ihm Fragen stellen kann oder umgekehrt Behandler oder Versicherungen, Krankenkassen gegenüber der Versicherung Auskünfte erteilen wollen. Hier gibt es regelmäßig mehrere Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit ist eben die sogenannte generelle Schweigepflichtentbindung oder auch globale Schweigepflichtentbindung, die natürlich den Versicherern am liebsten ist, weil sie auch die Leistungsprüfung natürlich etwas verkürzt.
Klingt ja auch praktisch. Genau. Ich meine, stille Post ist Mist.
Genau, das gefällt natürlich auch dem Versicherungsnehmer eigentlich ganz gut. Ja. Da setze ich hier mein Kreuzchen und dann bin ich alle Sorgen los und die kommen dann eben irgendwann mit der Entscheidung. So, und das ist genau das, was wir, wenn wir jetzt solche Anträge begleiten, nicht wollen. Ja, weil wir eben dann überhaupt nicht wissen, was macht der Versicherer eigentlich? Wo geht der hin? Was bekommt er für Informationen? Was zieht er vielleicht für Schlüsse daraus? Und was passiert? Das ist wieder der erste Fallstrick vorhin gewesen. Ja. Er fragt also dann bei der Krankenkasse irgendwelche Dinge an, bekommt Erkrankungen genannt. Wir können diese Erkrankungen nicht erklären. Der Versicherer zieht seine Schlüsse, fechtet den Vertrag an und der Versicherungsnehmer bekommt nur noch die Entscheidung geschickt. Und deswegen wollen wir das nicht, sondern nehmen meistens eine andere Möglichkeit, die uns auch genannt wird, die der selbstständigen Infobeschaffung. Ja, das heißt, lieber Versicherer, du darfst das alles prüfen, das ist dein Recht. Das ist jetzt nicht so, dass der das nicht darf. Aber sag uns doch einfach, was du möchtest. Schick uns deine Arztanfragen zu. Wir leiten die weiter, tragen dafür Sorge, dass die wieder zurückkommen und können dir dann aber auch vielleicht zu der einen oder anderen Sache was erklären.
Genau. Klingt ein bisschen, ist also ein bisschen aufwendiger, aber man hat den Daumen ein bisschen drauf.
Es verlängert die Leistungsprüfung. Deswegen muss man es schon dem Versicherungsnehmer auch erklären, was dahinter steckt, warum wir das so wollen. Aber es leuchtet eigentlich jedem ein. Und es ist auch einfach so, dass viele Ärzte zum Beispiel auch ein bisschen Hilfe brauchen. Die sind mit diesen Fragen auch überfordert. Ja, so. Und wenn die Versicherungsgesellschaften einfach nur den Arzt anschreiben und er dann vielleicht diesen Bogen leer zurückschickt, weil er überfordert ist, ja, dann ist die Berufsunfähigkeit ärztlich nicht nachgewiesen. Ja, wenn es aber eben über den Mandanten geht, dann kann er sagen, okay, ich bestelle den nochmal ein, den Patienten, ich spreche mit ihm drüber, wie sich das Ganze auf seine Tätigkeit auswirkt. Ja, und dann wird's im Endeffekt, habe ich von Versicherungsgesellschaften gehört, auch für sie transparenter, ne, weil sie dann eben auch mehr über die Erkrankung erfahren, über die Tätigkeit und im Endeffekt dann besser eine Leistungsentscheidung treffen können.
Okay, dann setzen wir auch da einen Haken hinter und kommen zum vierten Punkt, vierter Fallstrick.
Ja, die Tätigkeit. Ja, wir reden ja von Berufsunfähigkeit und dann ist es natürlich auch wichtig, dem Versicherer meine berufliche Tätigkeit so genau wie möglich zu erklären. So, und das fällt klassischerweise dem Mandanten selbst, dem Versicherungsnehmer, relativ schwer, weil er es natürlich jeden Tag macht.
Ich bin Redakteur, was ist daran so schwer?
Genau, ja, dann ja, würdest du wahrscheinlich sagen, naja, ich bin ja Redakteur, jeder weiß doch, was ein Redakteur macht, also jetzt gewährt mir halt mal die Leistung. Ja? Oder mein Lieblingsbeispiel, eine Zahnärztin, die dann eben in diesen Bogen reingeschrieben hat, auf die Frage, was ist denn ihre Tätigkeit? Bohren, bohren, bohren.
Aua.
Genau, ja. So, das weiß doch jeder, was ein Zahnarzt macht.
Stimmt.
Der Versicherungsnehmer denkt also, der Sachbearbeiter müsste das alles wissen. Und der Sachbearbeiter denkt sich, naja, wenn die den ganzen Tag nur bohrt, das kann doch nicht so schwierig sein, da lehne ich die Leistung ab. So, wenn ich aber eben mit der notwendigen Sorgfalt diese Tätigkeit so genau wie möglich erkläre dem Sachbearbeiter, nämlich mit welchen Belastungen sie verbunden ist, möglicherweise schon morgens vor der Arbeit, wenn ich irgendwelche Ängste habe, von der Anzahl der Patienten, die ich habe, dass ich eine besonders ruhige Hand brauche, dass es Feinmotorik ist, die ich vielleicht so nicht mehr habe, wie sich das Ganze auf die Tätigkeit auswirkt. Und wenn ich da eben viel Zeit und das umfangreich darstelle, dann wird der Sachbearbeiter eben in die Lage versetzt, das Ganze auch nachzuvollziehen und natürlich auch Verständnis zu entwickeln für mich als Patient, als Versicherungsnehmer. Und da zeigt einfach die Erfahrung, dass je genauer und ausführlicher man das Ganze macht, dass die Chance, dass die Leistungen dann auch bewilligt werden, exponentiell erhöht. Ja? Okay. Nicht umsonst ist dieser Punkt auch in einem Klageverfahren der umfangreichste Punkt, ja? Weil dem Sachverständigen im Gericht wirklich ein sehr, sehr umfassendes, sehr genaues Tätigkeitsbild vorgegeben werden muss. Ja, und das haben wir so ein bisschen abgekupfert damals aus den Erfahrungen in den Gerichtsprozessen, dass wir das eben schon vorgelagert haben in die Leistungsprüfung, weil es dann eben gar nicht zu diesen Ablehnungen kommt.
Ich wundere mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, wenn denn ganz viele Tätigkeiten drinstehen, dann könnte der Prüfer auch sagen, ja, aber das können Sie noch und das können Sie noch und das können Sie noch. Aber ist jetzt nicht so, ne?
Ja, ist natürlich so, dass dann genau gefragt wird, und das gehört dann eben auch dazu, welche dieser Teiltätigkeiten kannst du dann noch ausüben, welche nicht. Ja, und dann kommt eben auch raus, dass beispielsweise vielleicht eine Kerntätigkeit, das ist jetzt schon sehr speziell, aber eine Kerntätigkeit, die eben zu dieser Tätigkeit gehört, die vielleicht nur einen ganz kleinen Teil des Tagesablaufs ausmacht, dass wenn ich die nicht mehr ausüben kann, dadurch schon die Berufsunfähigkeit bewiesen ist.
Ja. Ah, okay. Gut, dann muss man so rumdenken.
Genau.
Und setzen ein Häkchen hinter. Und jetzt haben wir noch eine offen.
Der fünfte Fallstrick ist aus meiner Sicht der Arzt, der dahinter steht. Ja, die Berufsunfähigkeit muss nach den Bedingungen ärztlich nachgewiesen sein. Und man kann das Leistungsantragsverfahren so genau und so gut wie möglich gestalten. Wenn man aber eben keinen Arzt im Hintergrund hat, der mich bei der ganzen Sache unterstützt, der also auch der Auffassung ist, dass ich den Job nicht mehr ausüben kann, oder vielleicht gar keinen Behandler habe, weil ich mich schäme, zum Arzt zu gehen oder zum Psychotherapeuten, was durchaus erstmal nachvollziehbar ist, dann habe ich ein sehr, sehr großes Problem. Ja, dann muss ich vielleicht als betreuender Anwalt dem Versicherungsnehmer erstmal den Tipp geben, begib dich erstmal in eine Behandlung, damit wir eine valide Datenlage haben, auf die wir dann später zurückgreifen können. Ja, also der dahinterstehende Arzt, der den Patienten unterstützt, ist eine der wichtigsten Komponenten im Leistungsverfahren.
Vielen Dank, lieber Oliver, für die fünf Fallstricke.
Ich hoffe, sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, Sie haben gut zugehört und genau dafür bedanke ich mich auch.
Die News der Woche. Um die Aktien- und Investmentkultur in Deutschland zu fördern, schlagen die sogenannten Wirtschaftsweisen ein Kinderstartgeld vor. Für jedes Kind würde der Staat monatlich zum Beispiel 10 Euro in einen ausgewählten Fonds einzahlen.
Damit könnte die Finanzkompetenz in Deutschland durch Erfahrungen mit Kapitalmarktanlagen effektiv gestärkt werden. Langfristig könnte eine Aktienkultur etabliert und Unterschiede in der Vermögensrendite entlang der Verteilung reduziert werden, heißt es in einem Papier des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Alle Kinder, die ihren 6. Geburtstag erreicht haben, sollen automatisch für 12 Jahre das Kinderstartgeld erhalten. Dieser Anlagehorizont sei lang genug, um am Aktienmarkt eine solide Rendite bei geringem Risiko zu erwirtschaften. Durch die schrittweise Einführung des Kinderstartgelds steige der öffentliche Finanzierungsbedarf nur langsam an und bleibe kurzfristig gering.
Und wie sollen die Fonds aussehen, in die die Kinder investieren könnten? Sie sollen erstens breit diversifiziert investieren, zweitens niedrige Gebühren aufweisen und drittens einen hohen Anteil an Aktien halten.
Die Auswahl an Fonds, in die investiert werden kann, lässt sich über Kriterien zur Zertifizierung festlegen, die Fonds erfüllen müssen. Alternativ könnten Fonds über ein Ausschreibungsmodell ausgewählt werden, schlagen die Wirtschaftsexperten vor.
Das Geld, das die Kleinen ansparen, sollen sie frühestens ab ihrem 18. Geburtstag erhalten. Weitersparen soll aber auch eine Option sein. Eine unbürokratische Überführung in eine private, förderfähige Altersvorsorge sollte von Beginn an mitgedacht werden, finden die Experten. Und wir übrigens auch.
Der Anteil an Gewerbekunden, die ihren Mitarbeitenden eine betriebliche Krankenversicherung, kurz BKV, anbieten, ist in den vergangenen 2 Jahren deutlich gestiegen. Zu diesem Fazit kommt eine Kubus-Marktstudie der Unternehmensberatung MSR Consulting. In die Studie flossen knapp 600 Kundenurteile von ausgewählten Versicherern zu Gewerbekunden mit bis zu 50 Mitarbeitenden ein.
19% der befragten Unternehmer haben danach eine BKV für ihre Mitarbeiter eingeführt. Und von dieser Gruppe geben 9 von 10 Befragten an, dass diese Zusatzleistung dabei geholfen hat, Mitarbeiter zu gewinnen und sie an das Unternehmen zu binden.
Die andere Seite ist, 14% der befragten Gewerbekunden haben sich zwar über die Möglichkeit einer BKV informiert oder wurden aktiv darauf angesprochen, sie haben sich aber dennoch dagegen entschieden. Warum? Gründe dafür waren bisher die mitunter hohen Kosten für die Beiträge und der administrative Aufwand.
Das hat sich aber durch die sogenannten Budgettarife inzwischen geändert. Hierbei verwalten Mitarbeiter die Budgets eigenständig und entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben wollen. In einem vorgegebenen Leistungsrahmen, versteht sich. Außerdem sind die Kosten mittlerweile gedeckelt, weil Arbeitgeber einen fixen jährlichen Betrag für das Budget vorgeben.
Generell gilt, Gewerbekunden, die aktiv von ihrem Versicherer kontaktiert werden, haben sich 3-mal häufiger für eine BKV entschieden als diejenigen, die nicht angesprochen werden. Dennoch bringen Versicherer die BKV noch zu selten zur Sprache. 2/3 der Vermittler sprechen ihre Gewerbekunden gar nicht darauf an. Und jeder 4. Gewerbekunde gibt in der Kubus-Studie an, dass er mehr Informationen benötigt, um über eine BKV entscheiden zu können.
Es gibt aber auch schlimme Finger. Ein Augenarzt aus Solingen hat über ein Buchungsportal einem gesetzlich versicherten Patienten schnellere Termine in seiner Sprechstunde gegen Gebühr angeboten. Der Termin sollte 150 Euro kosten, obwohl er innerhalb der Sprechstundenzeit für gesetzlich Versicherte stattfinden sollte. Das ging aber ins Auge. Denn der Patient informierte die Verbraucherzentrale NRW, die gerichtlich gegen den Arzt vorging. Und das Landgericht Düsseldorf teilte die Rechtsauffassung der Verbraucherschützer. In den Sprechzeiten für Kassenpatienten darf der Augenarzt gesetzlich Versicherte nicht gegen Aufpreis schneller behandeln. Schließlich handele es sich bei einem Termin um eine Kassenleistung und nicht etwa um eine selbst zu zahlende individuelle Gesundheitsleistung mit dem schönen Kürzel IGEL.
Im Projekt IGEL-Ärger der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gehen häufiger Beschwerden ein, dass Ärzte Kassenpatienten Selbstzahlertermine mit deutlich kürzerer Wartezeit anbieten. Gängig ist das unter anderem auf Terminbuchungsportalen wie Dr.Lib oder Yameda.
Auch dieser spezielle Augenarzt aus Solingen hat eine Vorgeschichte. Die Verbraucherzentrale NRW hatte ihn bereits wegen seiner Vorgehensweise abgemahnt. Er hatte im Jahr 2022 über Yameda schnellere Termine an gesetzlich Versicherte vermittelt, obwohl die Behandlung in der Sprechstundenzeit für Kassenpatienten stattfinden sollte. Zum Termin für eine augenärztliche Untersuchung sollte der Patient 150 Euro mitbringen oder alternativ mehrere Monate warten.
13% der deutschen Rentnerinnen und Rentner zwischen 65 und 74 Jahren arbeiten im Ruhestand weiter. Und mit einem Anteil von 16% sind es prozentual mehr Männer als Frauen mit 10%. Das hat das Statistische Bundesamt im Rahmen des Mikrozensus herausgefunden.
Ja, aber warum tun die das überhaupt und arbeiten weiter? Bei 1/3 der arbeitenden Rentner ist das der Fall, weil die Rente nicht ausreicht. 29% geben Freude an der Arbeit als Hauptgrund an. 11% machen das, weil es finanziell attraktiv ist oder die Partnerin oder der Partner ebenfalls noch arbeitet. Die soziale Integration durch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen ist für 9% ausschlaggebend. Und sonstige Gründe nennen 18% der arbeitenden Rentner.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.